Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Maddie Schitten.
In dieser Folge Julia Watson von EY. Sie ist Partnerin bei EY und verantwortet das Thema Customer-Centric Transformation im Bereich Technology Consulting. Mit über 23 Jahren Erfahrung in der Beratung begleitet sie nationale und internationale KundInnen bei großen Transformationsprozessen. Als Diplom-Musikerin ist sie ausgebildet, sehr gut zuzuhören und in den unterschiedlichsten Besetzungen zusammenzuspielen. Dabei konzentriert sie sich auf die Herausforderungen des digitalen Wandels und ist Verfechterin eines ganzheitlichen Ansatzes in der Kundenberatung. Hi Julia, ich bin sehr happy, dich heute hier bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen im Nushu-Podcast.
Hallo Melli, ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Gespräch.
Julia, erzähl, wo erwischen wir dich gerade?
Ich sitze gerade zu Hause im Homeoffice bei einer warmen Tasse Tee.
Bei einer warmen Tasse Tee. Wo ist denn dein Homeoffice, Julia?
Mein Homeoffice ist in Frankfurt in der Innenstadt.
Ganz Downtown. Ach, Downtown. Cool. Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster schaust?
Ich sehe einen blauen Himmel mit ein paar Wolken, zum Glück endlich mal ein bisschen heller als die letzten Tage. Und ich schaue auf zwei schöne Altbauten und einen Baum, der aktuell nur noch wenig Blätter trägt.
Das ist immer so schön, ne? Weil man kann in einem, also ich weiß nicht, ob du in einem hässlichen Haus wohnst, aber ich habe schon häufig in hässlichen Häusern gewohnt, aber auf schöne geblickt. Und das war immer ein schöner, das war immer sehr dankbar, kann man sagen.
Als ob du bei mir drin wärst. Ich bin in einem sehr hässlichen Haus und wir blicken auf wunderschöne Altbauten und haben wirklich Skyline-Blick und alles. Und ich sag immer, ne, also wenn man es draußen sieht, ist es nicht so schön. Wenn man drin ist, ist es sehr, sehr schön.
Dieses Gefühl kenne ich. Julia, erzähl mal, wie hast du deinen Tag gestartet? Was hast du heute schon erlebt?
Mein Tag heute war schon sehr intensiv. Der startete morgen schon direkt mit Calls, ging weiter. Es ist kurz vor Weihnachten und ganz viele Angebote von unseren Kunden kommen rein. Also wir sind noch auf Hochtouren. Wir haben noch zwei Kundenworkshops jetzt vor uns. Also ich bin noch voll dabei.
Das ist ja dolle. Und wie ist dein Energielevel jetzt so kurz vor Weihnachten?
Sehr hoch.
Sehr hoch, cool, cool. Hast du da ein Geheimrezept, wie man das Energielevel bis zum Schluss hochhält?
Denn ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube, wenn ich das hätte, würde ich gleich andere Sachen machen. Es ist immer wieder das, was mir immer sehr viel Energie gibt, wenn es schöne Themen gibt, wenn es Teams gibt, mit denen man gerne zusammenarbeitet und auch, obwohl es kurz vor Weihnachten ist, nochmal so bereit ist, Gas zu geben und gemeinsam noch etwas gemeinsam etwas zu schaffen, ja, bevor wir dann alle in den Weihnachtsurlaub verschwinden.
Kann ich total nachvollziehen, wenn man sich gegenseitig beflügelt. Und da sind wir auch schon beim Stichwort gemeinsam etwas Schönes schaffen. Du bist ja Musikerin sozusagen, gelernte Musikerin und bist in die Beratung gegangen. Gab es denn einen bestimmten Moment oder vielleicht auch ein Erlebnis, das dir gezeigt hat, dass deine musikalischen Fähigkeiten auch in der Businesswelt wertvoll sein können?
Ja, das stimmt. Ich bin Diplom-Musikerin, ich bin Flötistin. Und bin in die Beratung gegangen, war da am Anfang so als Exot. Hintergründe sind unter anderem, dass ich ein Jahr auch in Englisch studiert habe und ich sagen muss, dass die angesetzten gesprägten Studiengänge nicht so berufsbildbestimmend sind wie die in Deutschland. Mhm. Und als ich in die Beratung gekommen bin, festgestellt habe, dass Projektgeschäft doch sehr, sehr ähnlich ist wie auch Musik, also wie Konzertvorbereitung und Konzerte. Also du brauchst ein Thema, es geht um Vorbereitung, es geht darum, dass du übst, dass du dich vorbereitest und es gibt auch bei Projekten meistens einen Projektmeilenstein, einen bestimmten Termin, wo dieses Projekt live gehen soll und so genauso ist es in der Musik auch, dass du dich vorbereitest und wenn am Freitagabend das Konzert stattfindet, dann stehst du da und spielst das Konzert und ähnlich so ist es mit dem Projekt auch. Also wenn man das genau plant, auch Projekte einen Termin haben, zu dem man dieses Projekt dann liefert.
Das ist dann das große Konzert, ne? Oder eben die Abgabe schlicht und ergreifend. Das sind ja dann wirklich tolle Parallelen. Verstehe, verstehe. Wenn wir jetzt über Transformation sprechen, siehst du auch da Parallelen zwischen dem Zusammenspiel in einem Musikensemble und dem Führen von Teams in ganz großen Transformationsprozessen? Also jetzt Projektmanagement gekauft, verstanden, aber das Thema Transformation, gibt es da auch Parallelen?
Transformation ist ein sehr, sehr großer Begriff.
Genau.
Von daher, also bei großen Projekten und großen Programmen sind es ja meistens, sind ja ganz, ganz viele Beteiligte. Und ich glaube, da ist es durchaus ein Vorteil, wenn man aus unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringt. Und zum Beispiel in einem großen Orchester sind ja ganz, ganz viele Stimmen. Also es gibt unterschiedlichste Instrumente und es geht darum, dass man zusammenspielt. Und dieses Zuhören, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Stärke, die ich habe, den unterschiedlichen auch Projektbeteiligten mit ihren unterschiedlichen auch Erwartungen, Wünschen, individuellen Zielen gut zuzuhören und dann gemeinsam einen Weg zu finden, wie man möglichst viele dieser individuellen Ziele doch auf einen gemeinsamen Nenner bringt.
Ja, im Bereich Diversität, wenn man dort Transformation antreiben möchte, aber das gilt wahrscheinlich für jedes Transformationsprojekt, heißt es ja immer, wir müssen alle mitnehmen. Und so ähnlich sehe ich das ja auch oder kristallisiert sich das für mich auch aus deiner Antwort gerade heraus. Alle mitnehmen sozusagen.
Ja, alle mitnehmen oder bestenfalls dafür zu sorgen, dass vom Start auch alle Lust haben mitzumachen, sodass man die gar nicht erst mitnehmen muss.
Das stimmt, das hat was Passives, ne?
Ja, ich finde, so mitnehmen hat immer was Passives. Ich finde es immer schön, wenn man von Anfang an das Setting so gestaltet, dass mehr oder weniger die Situation entsteht, dass die Leute sagen, oh ja, ich will unbedingt mitmachen, ja, was wollen wir machen, ja, lass uns das machen, lass uns das angehen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das finde ich immer sehr schön bei Projekten.
Da habe ich schon was.
Es dauert aber manchmal, bis man diese Situation erreicht.
Aber du, da habe ich jetzt gerade schon was mitgenommen. Schau, das ist eine von diesen Business-Floskeln, die man einfach so übernimmt, ne, ohne zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter. Und dieses jemand mitnehmen, du hast völlig recht, das hat wirklich was ja eher so von oben herab auch ist, ne? So, ich bestimme jetzt den Weg und dann schaue ich, dass alle mitkommen. Alle Kinders. So, bitte, Hand in Hand, hinter mir her, ne? Genau. Jetzt einmal einen Schritt zurück. War dir denn schon immer klar, dass du Karriere machen möchtest, Julia? Wie stehst du denn überhaupt zum Begriff Karriere?
Ich habe mir ganz am Anfang überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht, sage ich ganz offen. Das lag natürlich daran, dass ich erstmal auch mich dazu entschieden hatte nach dem Abitur. Da waren unterschiedliche Möglichkeiten. Da sage ich, ich studiere jetzt erstmal Musik. Weil Musik ist wie ein Hochleistungssport. Da geht es tatsächlich auch um Fingerfertigkeit. Man muss sehr viel individuell üben. Und wollte unbedingt eine Stelle in einem großen Orchester haben. Und das ist, da ist dieses, der Begriff Karriere ist da nicht so, das kann man nicht unbedingt vergleichen, wie man in der freien Wirtschaft ist, in einer Beratung ist die Karriere schnitten. Mhm. Wenn eine Beratung nicht da reingehe, dann starte ich auf einem Junioren Grade. Die meisten kennen, es gibt dann so einen Consultant und Senior Consultant Manager, Senior Manager. Das gibt es so in dem Maß übertragt man der Musik nicht. Da gibt es Stellen im Orchester, die sind frei, auf die kann man sich bewerben. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, ich bin Flötistin, sich jetzt auf eine Solo-Flötenstelle zu bewerben oder auf eine zweite Flötenstelle. Das ist aber, wenn du dann in einem Orchester bist, dann bist du meistens in diesem Orchester. Und dann gibt es andere Möglichkeiten. Einige Leute nehmen dann Professuren an, manche Leute werden Dirigentin oder Dirigent. Andere Leute bleiben ihr Leben lang in diesem Orchester oder wechseln nochmal in ein anderes Orchester. Aber da geht es eher darum, was du dann in diesem Orchester, mit diesem Orchester gestaltest. Ich wollte immer in einer großen Stadt leben und dementsprechend natürlich war dann auch die Auswahl der Orchester dann beschränkt, weil ich nicht in kleinere Orchester, ich wollte generell nicht in eine kleinere oder ländlichere Gegend ziehen. Und dann gab es in der Zeit nicht so viele Stellen oder ich war auch nicht gut genug oder hatte nicht genug geübt. Und dadurch hatte ich mich da, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, als ich in England war, festgestellt, ich habe da Kunstgeschichte und Musik studiert, dass sich dort die Leute bewerben auf Stellen bei einer Bank, im Architekturbüro. Und das war mir als Deutsche doch sehr fremd. Und bin dann zurückgekommen und dachte, super, ich bewerbe mich jetzt einfach in der freien Wirtschaft. Das gab noch einen kleinen Umweg, dass ich dann noch ein quasi Bachelorstudium gemacht habe, einen staatlich geprüften Betriebswirt. und habe dann aber gedacht, ich habe einen Hochschulabschluss als Diplommusikerin, ich habe diese Zusatzqualifikation, habe mich dann bei einer Unternehmensberatung beworben und da habe ich dann tatsächlich auch meinen ersten Job bekommen. Und das war damals, ehrlich gesagt, erstmal mein Ziel, also einen Job zu haben, wo ich auch also Handlungsspielraum habe, etwas gestalten kann, wo ich aber auch ganz gut verdiene. Und hatte mir damals überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht auf Karriere. Und das ist etwas untypisch, weil meistens der Beratung ja doch sehr karriere- und orientierte Leute
eben
sind. Mhm. Ja. Habe dann aber festgestellt, dass ich, obwohl ich dadurch, dass ich natürlich erst aus einem ganz anderen Umfeld kam, anderes Studium hatte, auch noch eine Konzertexamen gemacht hatte, diese Zusatzausbildung relativ spät, trotz meiner Generation, wo generell alles etwa die Leute später angefangen hatten, in die Berufswelt einzusteigen, relativ schnell Karriere gemacht hatte nach. Und dann irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, doch, das ist schon wichtig, weil da kommen wir jetzt vielleicht auch zu diesem Frauenthema. Mhm. Ich ganz von Anfang an einfach immer in vielen Teams war, die sehr männerdominiert war, wo ich oft in Meetings war mit 40 Männern und eine Frau oder also generell eher die quasi Ausnahme war in großen Gruppen, mhm. obwohl ich auch damals schon ganz tolle auch Frauen in Führungspositionen schon kennenlernen konnte, aber trotzdem waren wir natürlich nicht in der Mehrzahl. Auf den Junioren-Grades, das ist immer noch so, gibt es relativ viel Frauen, aber je weiter man dann die Karriereleiter aufsteigt, wird es einfach immer dünner. Und es war dann mhm. irgendwann der Punkt bei mir, wo ich festgestellt habe, das ist schon, also es fehlen einem auch so weibliche Sparing-Partner in bestimmten Situationen. Da fing es an, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ja, diese ganzen Themen auch Frauen und Quote, wo ich immer dachte, ich will keine Quotenfrau sein, nicht, wo ich immer plötzlich dachte, ist egal. Also es braucht strukturelle Interventionen, um dieses ganze Thema, dass Frauen auch in der Businesswelt auf Führungspositionen, eine größere Teilhabe haben.
Wann kam das dann? Also in welchem Karrierelevel warst du denn da?
Ich war auf dem Karrierelevel Senior Manager. Mhm. Also quasi noch bevor ich quasi Partnerin wurde, wo ich festgestellt habe, doch es geht darum, quasi nicht nur für sich individuell dieses Thema zu finden, sondern auch ganz bewusst Sichtbarkeit, also sich sichtbar zu machen und auch für Sichtbarkeit zu sorgen, als Role Model zu fungieren, weil es dazu aus meiner Sicht, es gibt auch tolle Frauen. Aber auch in der Berichterstattung merkt man immer, die Frauen kennt man ja fast meistens bei Namen. Die ganzen männlichen Führungskräfte kennt man ja gar nicht alle bei Namen, weil es viel mehr sind.
Viel breiter ist einfach, ne?
Viel breiter ist, ja. Mhm. Und dass teilweise Sichtbarkeit auch gar nicht so einfach ist, weil du dich natürlich, also in dem Moment, wo du sichtbar bist, ne, gibt's natürlich auch viele Bemerkungen und auch Widerstand, ja. Mhm. Und dass man trotzdem dafür sorgt, dass man sichtbar bleibt, um quasi auch ganz aktiv als Role Model auch für jüngere Frauen zu agieren und bestimmte Themen auch zu platzieren und auch Wege frei zu machen.
Ich finde das großartig, dass du da so rangegangen bist, Julia, oder so diesen Weg gehst. Und gleichzeitig stellt sich mir da die Frage, du warst ja schon eine von wenigen immer, ne, in deinem Werdegang, ne? Und jetzt zusätzlich noch diese Aufgabe, ja, auf sich zu nehmen, zu sagen, ich mache das nicht nur für mich, ich mache es für die Frauen und ich biete mich auch an in der Sichtbarkeit, ne, als Identifikationsfigur, als Rollenvorbild. Das ist ja noch mehr Druck, ne, als bei vielen männlichen Kollegen in einer ähnlichen Situation. Wie war das für dich? Oder ist es für dich?
Also das ist, sagen wir so, es gibt immer wieder Situationen, wo wir gucken, also wie viel Zeit auch Energie in diese Themen reingeht. Mhm. Und ich doch durchaus also immer wieder regelmäßig so überlege, ne? Also quasi, wo steht man, welche Zeit verbringen und welchen Themen, da sehr viel Energie reingeht und auch sehr viel Zeit.
Ja.
Und dass der Druck auch nicht immer leicht auszuhalten ist. Das gebe ich auch ganz offen zu. Und wo ich umso mehr merke, dass das Netzwerk, wir uns als Frauen, auch ich mir aufgemerkt habe, sehr, sehr hilfreich ist, wieder positive Energie aus Gesprächen und so zu generieren. Ja? Also ich würde das wirklich generieren sehen, weil es gibt manche Situationen auch im Business-Kontext, ja, wo man sich auch einsam fühlt. Das ist aber ein generelles Thema. Ich glaube, das geht auch Männern in Führungspositionen. Ja. Allerdings ist das oft, wenn man das auch so vergleicht, dass Männer trotzdem natürlich oft auch in Führungspositionen im Business eine Teil einer männlichen Gemeinschaft sind. Und als Frauen ist man unter Peers oft alleine. Und da helfen einfach Netzwerke auch über Unternehmensgrenzen weg, in den Unternehmen selbst, aber auch Unternehmensgrenzen weg. Und dass die Zeit, die auch oft dann am Wochenende oder so für diese Themen einsetze, einem wieder quasi Motivation geben und Energie geben, um die Themen weiter voranzutreiben.
Wie war es denn in deinem Werdegang? Also das Thema Rollenvorbild ist ja ein häufig diskutiertes. Hattest du jemand, vielleicht auch eine Frau, zu der du aufgeschaut hast, an der du dich orientiert hast? Oder war da einfach überhaupt niemand damals?
Ah nee, das finde ich interessant. Und das war etwas, was mir aber auch erst später aufgefallen ist, dass ich eigentlich immer auf Projekten war, schon mein allererstes Projekt, das ist natürlich Zufall. Das ist ja nicht, dass man sich das auswählt. Damals von einer Partnerin geleitet wurde. Das war im Bereich. Weil ich ganz toll fand. Und es gab eine Situation, da war ich wirklich ganz Junior Consultant und dann ging es darum, ja, so Beförderung. Und dann hatte sie mich so gefragt, ja, wann, Jule, so mal könntest du dir vorstellen, befördert zu werden? Da habe ich damals ganz, ganz ehrlich, ne, und aus meiner Überzeugung, ja, also ich fühle mich angekommen und auch gut, ne? Und dann vielleicht so in einem Jahr, in einer Zeit, sagt sie, Julia, falsche Antwort. Wenn du würde sagen, morgen. Oder also mindestens spätestens im nächsten Beförderungszyklus, ja. Ich fand das irgendwie, das heißt, ich habe schon sehr früh auch von wirklich Frauen, die sehr relevante Positionen Unternehmen hatten, ja, sehr gute Hinweise bekommen. Und es hat sich ehrlich gesagt durchgezogen, dass ich auf Projekten ganz tolle Frauen im Lead waren, Programmleiterinnen, ja. Und das wird einem erst nach einer gewissen Zeit dann überhaupt bewusst, ja. Und dachte, doch, das ist wichtig. Und teilweise war der Führungsstil war einfach ein anderer. Mhm. Und ich bin sicher, dass Männer und Frauen haben gehen sehr unterschiedlich an berufliche Aufgaben heran. Und setzen sich auch häufig anders mit ihrer Rolle auseinander und vor allem sie kommunizieren verschieden. Und ich festgestellt habe, dass ich mit dem, dass dieser weibliche Kommunikationsstil, gerade in Projekten, die sehr komplex waren und sehr schwierig, die ich als sehr positiv empfunden habe.
Hatte die Frau, die Führungskraft, von der du gerade gesprochen hast, dich auch so ein bisschen weiterhin begleitet in der Karriere, vielleicht so als eine Art Sponsorin? Hattest du sowas?
Also punktuell, ja. Also aber nicht als quasi, ich würde jetzt nicht sagen, als dass sich darüber eine Beziehung entwickelt hat, die quasi also jetzt über die ganze Karriere Bestand hatte, aber immer wieder punktuell. Und ich glaube, dass man auch in Phasen, also es gibt immer Phasen, Lebensphasen, auch berufliche Phasen, ja, und dass man auch quasi, also in Phasen denken, es gab zu unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Personen, auch männliche Sponsoren, ja, die mir in meiner Karriere geholfen haben. Und das ist mir ganz wichtig, ne, auch bei diesen Frauennetzwerken, ja. Ich komme gleich nochmal auf eine Studie, die ich sehr spannend fand. Ja, das ist Frauen für Frauen, aber ganz wichtig, nicht gegen Männer. Also es ist also quasi, dass wir das gemeinsam machen, auch mit männlichen Kollegen, ja, aber dass es trotzdem hilft, wenn es da auch Männer gibt, die dieses ganze Thema positiv, unterstützend fördern und als Sponsoren auftreten.
Jetzt bin ich ganz gespannt, aus welcher Studie du gleich zitierst. Ich habe eine Ahnung, aber lass mal hören.
Ja, also vielleicht dazu, es gibt eine Studie von 2019 aus dem Harvard Business Review und die heißt Men and Women need different kinds of networks to succeed. Und das ist sehr spannend, da wurde nämlich geguckt, also von Harvard-Absolventinnen, ja, dass quasi komplett, also selbe Ausgangsposition, gleiche Qualifikation, alles, und auch in den Netzwerken unterschiedlich sehr gut vernetzt und auch präsent. Also das war alles gleich. Dass aber Frauen neben dieser zentralen Position in Netzwerken auch immer über einen inneren Kreis enger weiblicher Verbündeten verfügt haben. Und das hat die Frauen dann tatsächlich erfolgreich gemacht und dazu geführt, dass sie quasi auf den höchsten Verantwortlichkeiten mit den gleichen Gehältern und so dann auch agieren konnten. Und das fand ich sehr spannend, dass du als Frau quasi neben den normalen Netzwerken, und das schließt sich ganz, haben alle, das haben Männer und Frauen gleichzeitig, ja, dass sie zentrale Positionen haben in businessrelevanten Netzwerken, trotzdem du als Frau so einen engen Kreis an weiblichen Verbündeten hast. Und ich glaube, dass das liegt daran, dass wir das meistens im Business-Kontext nicht so viele Peers haben, dass das so relevant ist. Ich weiß nicht, ob du die Studie meintest, aber ich fand die sehr...
Nee. Die meinte ich tatsächlich nicht, aber die ist höchst spannend. Ich dachte, du kommst jetzt mit einer die besagt, die ist auch häufig diskutiert worden, ich persönlich mag die gar nicht, da wurde diskutiert oder wurde erforscht, was jetzt sozusagen wirksamer sein, Männer- oder Frauennetzwerk. Und ich fand die Ausgangsfrage schon so wahnsinnig schwierig, weil natürlich ist es so, dass Männernetzwerke häufig über mehr Menschen in machtvollen Positionen verfügen. Und gleichzeitig gibt es ja unter anderem deshalb auch die Frauennetzwerke. Und die Studie ist eben zu dem Ergebnis gekommen, dass Netzwerke unter Männern von Männern sozusagen wirksamer seien. Also jetzt mal stark vereinfacht dargestellt. Und darüber habe ich mich tierisch aufgeregt, weil ich das sehr kurz gefasst fand.
Genau. Ne? Nee, die meinte ich auch nicht. Sondern ich fand die andere nämlich, und das finde ich spannend daran, da geht es erstmal darum, dass du als Frau und Mann, und jetzt ist mal dahingestellt, ob es dann für Männer leichter ist, ja, zentrale Positionen in Netzwerken zu haben oder dass es vielleicht mehr und größere und stärkere männliche Netzwerke gibt, ja. Mhm. Aber dass, wenn man das vergleicht, das müsste man sich vielleicht nochmal genau angucken, ja, dass aber der Zusatz ist, dass du einen inneren klassischen Verbündeter brauchst, ja, fand ich sehr, sehr spannend.
Mhm. Kann ich mich aber auch total wiederfinden, war bei mir auch immer in meiner Karriere so und scheinbar bei dir ja auch dann, oder Julia?
Ja. Das war so, und das ist vielleicht, dazu komme ich zu einem aktuellen Herzensthema von mir. Wir haben dieses Jahr ein neues Frauennetzwerk gegründet mit zwei meiner Kolleginnen und einer Mitgründerin der Karin Funk, also meine beiden Kollegen, die möchte ich auch gerne hier nennen, ja, die Carina Schöllmann und Tanja Liebhold, und noch mit einer quasi externen, quasi Mitbegründerin, Karin Funk. Sie ist IT-Journalistin und Autorin und aus meiner Sicht auch eine Profi-Netzwerkerin. Und das heißt Woman Leading Technology. Das ist tatsächlich ein Frauennetzwerk auf Führungsebene, also für Frauen, die im IT-Umfeld unterwegs sind. Und zwar quasi im Bereich IT, Daten, KI, Digitalisierung, Sicherheit, also unterschiedlichsten quasi IT-Bereichen. Und wir haben uns dabei leiten, das ist ein Netzwerk für Frauen auf Führungsebene und zwar erstmal auch für die Frauen auf Führungsebene. Weil wir es angeguckt haben, das war ganz interessant, Männer gründen oft Netzwerke, um sich selbst zu stärken, also nach oben. Mhm. Und Frauen gründen oft Netzwerke, um direkt nach unten sich wieder zu kümmern, um den Nachwuchs. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, das ist total wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns Frauen auf Führungsebene vernetzen und stärken gegenseitig. Und dann ergeben sich die anderen Sachen, auch dass du dann wieder, weißt du, nach unten unterstützen kannst, auch von alleine. Aber das war uns ganz wichtig.
Kann ich gut nachvollziehen. Und was macht ihr in eurem Netzwerk? Erzähl.
Ja, es ist frisch gegründet. Wir hatten dieses Jahr im Juni die Auftaktveranstaltung. Die nächste Veranstaltung haben wir im Januar. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, ein etwas anderes Netzwerk zu gründen. Und zwar, also unter anderem, ne, aus diesem Grund, den ich eben schon genannt hatte, auch das Netzwerk, dass Frauen quasi auch diesen engeren Kreis an weiblichen Verbündeten benötigen. Und wir wollten ins Handeln kommen. Also tatsächlich geht es wieder darum, ne, gestalten, ne, also etwas machen. Und deswegen etwas anderes Netzwerk, weil viele Netzwerke sind, es gibt einen Impulsvortrag, es gibt noch ein nettes Essen, dann unterhält man sich und dann geht man auseinander. Und wir aber festgestellt, und das beschäftigt mich auch schon länger, dass du natürlich als Frauen in Führungsebenen auch nochmal andere Herausforderungen hast, teilweise als Männer. Und da geht es wirklich um so Themen auch wie Stimmlage, ne? Wie hoch ist die Stimme, wo Frauen oft quasi die Stimme als zu hoch empfunden werden, nur als ein Beispiel. Oder auch was Thema Haltung oder Größe angeht, dass man als Frau tendenziell eher etwas kleineres, ja, als große Männer. Und da geht es auch darum, wie schafft man es, auf Augenhöhe zu kommunizieren und sich zu verhalten. Deswegen, wir haben das Netzwerk gegründet, indem wir sagen, es gibt Impulsverträge und wir arbeiten mit sehr, sehr guten auch Business Executive Coaches zusammen. An der Stelle nenne ich sehr, sehr gerne Vanessa Laszlo, die ist ganz, also wirklich eine hervorragende Sparring-Partner und auch Sprecherin bei diesem Netzwerk ist. Und haben gesagt, aber wir wollen gerne immer, und im Deutschen finde ich bislang noch nicht so die richtige Übersetzung dafür, also so einen Body-Mind-Aspekt mit reinbringen. Also tatsächlich ins Handeln kommen, tatsächlich etwas machen. Und beim ersten Mal hatten wir gesagt, es geht um Sprache. Wir haben tatsächlich Sprachübungen gemacht, wie man Stimme einsetzt, also wie man spricht, wie man Stimme macht. Das nächste Mal wird es um Haltung gehen. Das eine ist natürlich eine innere Haltung. Da kommen wir wieder zum Start unseres Gespräches. Das andere ist aber auch natürlich eine Körperhaltung oder Positionierung. Eine Frau hat mir gesagt, die ist relativ klein, sagt sie, sie verhandelt mit Männern nur am Tisch, Weil dann sitzt du am Tisch, bist auf dem Stuhl, den Stuhl kannst du justieren, dann bist du automatisch auf Augenhöhe. Also auch solche Themen, ich glaube, das ist etwas, was wir als Frauen stärker auch nochmal angehen müssen, weil es gibt unterschiedliche Kommunikationsverhalten und auch Reviersprachen, nonverbale Kommunikation zwischen Männern und Frauen.
Reviersprachen, das kannte ich noch gar nicht als Begriff, wie schön. Klingt total spannend, Julia, vielen, vielen Dank fürs Teilen und wunderbar, dass ihr da auch wirklich ja eure Power einsetzt, um mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Jetzt habe ich aber dazu nochmal eine Rückfrage, weil es ist ja ein häufig diskutiertes Thema, gerade wenn wir über Stimme oder Haltung oder auch sowas, naja, vermeintlich Oberflächliches wie Outfits sprechen, dieses Thema Authentizität versus Anpassung. Müssen Frauen wie Männer agieren, um Erfolg zu haben? Und wenn, also ich war auch mal bei so einem Stimmcoaching und da wurde mir immer gesagt, ich soll einfach tiefer sprechen. Das entspricht aber gar nicht meiner Wohlfühlstimmlage, weißt du? Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob ich das jetzt eigentlich richtig oder falsch bin. Mittlerweile habe ich dann natürlich eine sehr differenzierte Meinung, aber mich würde deine sehr interessieren, Julia.
Ja, und das ist mir ganz wichtig. Aus meiner Sicht werden viele Themen nicht über Anpassung zu gewinnen zu sein. So, das ist ganz wichtig, Authentizität, damit da ja ein bisschen schwierig, aber Glaubwürdigkeit, das ist tatsächlich, dass man bei sich selbst bleibt und quasi auch der inneren und Überzeugung handelt. Das ist ganz wichtig, deswegen kann ich das total verstehen. Und diese Fragen kommen auch relativ häufig, ne? Muss ich mich jetzt anpassen? Sollte ich mich anpassen? Soll ich jetzt ein Mann werden? Es wird zum Beispiel auch gesagt, ich bin jemand, ich lache sehr viel, ja? Mhm. Es gibt Studien, die sagen, die Frauen, die lachen, werden nicht ernst genommen.
Ja, das ist so ein Witz, ne? Ja, schon allein die Studie ist ein Witz, genau, muss man immer lachen.
Ja? Ich lache trotzdem weiter.
Ja, ich lache nicht, Julia.
Also so viel zu, ja? Deswegen, es ist nicht mit Anpassung zu gewinnen. Es ist wirklich, und es gibt Widerstand. Es gibt trotzdem bestimmte Sachen und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Spielregeln versteht. Und es ist einfach so, dass es ein bisschen wie beim Fußballspiel, ja, also oder eine Sprache zu verstehen, auch eine Fremdsprache zu verstehen. Es geht nicht darum, dann das immer wieder in einer anderen Sprache, in der vielleicht einer männlichen Sprache, ja, zu sprechen, sondern zumindest zu verstehen, wie die funktioniert. Und dann ganz bewusst quasi für sich auch zu verstehen, okay, Wie geht Frau, ich wollte jetzt gerade, wie geht Mann damit um, ne? Wie geht Frau damit um, sich entsprechend so zu positionieren, dass man quasi das, was man erreichen möchte, mit, also in dem Verständnis der Spielregeln, ja, auch der männlichen Mannschaft, ja, entsprechend erreichen. Da geht es mir nicht um Anpassung, sondern es geht wahrscheinlich eher um das Verstehen der Unterschiede in Verhalten und Wahrnehmung. Und wenn ich weiß, dass ich als Frau bestimmte Themen so und so wahrgenommen werden und ich andere Handlungsmuster habe, auch als Frau, mich dafür einzusetzen, warum sollte ich auf einem bestehen, wenn ich andere Möglichkeiten habe, wenn ich Alternative habe, die mich erfolgreicher machen? Also eher so verstanden.
Verstanden. Wie ist es dir denn gelungen? Also du warst ja ganz häufig allein auf weiter Flur, authentisch zu bleiben und eben bei dir auch in dieser Selbstsicherheit zu bleiben, zu sagen, ja gut, ich lache halt gerne, Punkt. Werde ich nicht ändern.
Ich glaube, also ich zögere deswegen, weil, also wie ist mir das gelungen? Ne? Das ist ja, es gibt keinen linearen Prozess.
Ja.
Und es gab auch immer wieder in meiner Karriere diese Momente, ne, wo ich, wo es Punkte gab, wo ich dann stagniert, das geht zurück oder auch frustriert war oder energielos. Und was mir geholfen hat, dass ich immer in den Momenten aber auch doch so ein Netzwerk an also Befreundeten, auch Kolleginnen und Kollegen hatte, die in dem Moment, wo es einem nicht gut geht, dass man darüber spricht. Also das ist das Erste, ne? Dass man auch sich in gewissen Momenten, wo es einem schlecht geht, man sich nicht fühlt, auch öffnet. Das machen viele nicht, weil es noch was mit Scham zu tun hat, auch mit vielleicht auch mit dem Eingeständnis, dass man gescheitert ist und dass es nicht so weitergeht, wie man das sich vielleicht erwünscht hat. Ja, aber das meine ich mit diesem nicht aufgeben, sondern dann auch raus aus einer gewissen Ohnmacht und dann wieder weiterzumachen. Und ich hatte irgendwann mal mittendrin entschieden, das hatte ich dann auch einem männlichen quasi Vorgesetzten kommuniziert, nee, ich will keine Partnerin werden, das ist nicht mein Ziel. Und sagte, das findet er total gut, und fände auch gut, wenn Männer so öfter so reagieren würden. Ich habe dann 2 Monate später meine Meinung geändert, weil ich dachte, das wäre totaler Schwachsinn. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Thema nochmal, vielleicht was auch immer kontrovers diskutiert wird, ist Macht, also Frauen und Macht. Und das wird ganz oft von Frauen, die schrecken zurück. Weil ich glaube, dass oft immer bei Frauen mit Machtmissbrauch verbunden wird. Und mir geht es aber darum, im Positiven Macht zu nutzen, um auch Handlungsmacht zu haben und Veränderungen anstößen zu können. Wo ich dachte, nee. Also wenn ich teilweise sehe, welche Leute in welchen sagen wir, Führungspositionen sind und wie sie die nutzen, würde ich sagen, nee. Also ich muss dahin, ich will dahin. Also quasi, man muss auch Führung wollen, um Dinge zu verändern. Die Reaktion war da so ein bisschen seltsam, ja, wie ich denn jetzt darauf komme, meine Meinung zu ändern. Da war ich sehr, sehr irritiert und hatte dann aber in dem Moment wirklich männliche als auch weibliche Unterstützerinnen, ja, die gesagt haben, ist genau richtig, einfach weitermachen. Und manchmal muss man dafür auch Firmen wechseln.
Das hast du dann also auch gemacht?
Ja, das habe ich dann auch gemacht, ja.
Mit dem klar definierten Ziel dann schon auf eine Partnerschaft?
Ja.
Das ist ja interessant. Also du hast erst abgelehnt, dann hast du gesagt, nee, jetzt habe ich nochmal sacken lassen und eigentlich totaler Schmarrn. Und dann wirklich auch die Beharrlichkeit und die Perspektive oder auch eigentlich das Ziel für dich aufgebaut und dafür auch den Wechsel eingeleitet und ja auch den Verlust eines bisherigen Arbeitgebers, also Arbeitsplatzes in Kauf genommen. Stark.
Genau.
Ja. Mhm. Und dann hast du das so durchgezogen. Und wie ist es jetzt so als Partnerin, Julia?
Also ich bin wirklich sehr mit mir im Reinen und sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Mhm. Auch wenn es natürlich das geht Frauen wie Männern so, ne? Also je exponierter und je mehr Verantwortung, desto hast, natürlich desto komplexer wird es und desto mehr natürlich auch Widerstände gibt es und Frustrationserlebnisse, ja. Aber was ich total motivierend finde, trotz dieser ganzen Situation, dass man trotzdem also Handlungsmacht hat, dass man Dinge gestalten kann. Und das ist, dann kommen wir vielleicht doch wieder zu diesem künstlerischen, ne? Etwas gestalten, etwas entstehen lassen, ja. Also sehr, sehr schöne Momente auch kreieren, sei das, dass man ein tolles Projekt hat, ja, dass man einen guten Projektabschluss hat, ja, dass man eine gute Kundenbeziehung aufgebaut hat, das motiviert mich. Und auf einer Führungsebene hat man eben die Möglichkeit, diese Dinge auch zu beeinflussen und zu gestalten. Und deswegen kann ich nur jedem, also all den Frauen, die Interesse haben, quasi da auch Themen zu gestalten und die Führung zu gehen, die kann ich nur ermutigen, genau das zu machen, diesen Weg zu gehen, auch gegen Widerstände.
Auch gegen Widerstände und ja auch mit einer Beharrlichkeit. Ich finde, das ist vielleicht meine Großzügigkeit. Also da, wo du sagst, so die Großzügigkeit spielt für dich so eine große Rolle. Und du hast ja in dem Moment auch großzügig gegenüber dir agiert, indem du gesagt hast, nee, ich ändere jetzt meine Meinung, ne? Muss nicht immer alles schwarz-weiß sein. Und bei mir ist es immer die Beharrlichkeit, die ich so wichtig finde im beruflichen Kontext.
Ja, dieses Dranbleiben, ne?
Ja. Ja, wenn es halt nicht beim ersten Mal sitzt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Und wenn ich über Macht nachdenke, dann habe ich immer diesen schönen, ein bisschen cheesy zugegebenermaßen, aber Spruch im Kopf, stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld. Ja, weißt du so, das ist doch Gestaltungsspielraum und das hat ja auch viel mit Macht zu tun, Handlungsspielraum, Dinge nach vorne treiben zu können. Ne? Dafür sorgen, dass vielleicht Teams in Zukunft auch viel diverser sind, weil ich die Möglichkeit habe, Menschen oder auch Frauen einzustellen und zu befördern. Das sind auch wunderbare Geschichten.
Ja, und ich finde auch, also auch das finde ich ganz spannend, wo du es gerade sagst, auch Leute einzustellen oder auch diverse einzustellen, ne? Auch Diversität, da gibt's ja also ganz viele Aspekte, ne? Also das ist ja oft dann reduziert, wenn wir sprechen heute auch mit diesem starken Fokus auch auf Frauen. Ich finde das auch ein wichtiges Thema, weil Frauen sozusagen auch die größte marginalisierte Gruppe sind, ja. Also man davon ausgeht, dass eigentlich 50-50 ist, ja. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass das auch immer so dass das ein Kernthema ist auch bei dem Thema, obwohl es natürlich viele andere Themen gibt, ja. Aber was mir zum Beispiel auch wichtig ist, dass ich die Möglichkeit habe, selbst als Quereinsteigerin, Musikerin, auch dafür zu sorgen, dass es auch anderen Quereinsteigerinnen und Steigern, ja, gelingt, quasi, wenn sie sich entscheiden, auch mal eine Beratung zu haben, die Türen zu öffnen und quasi auch die Möglichkeiten zu eröffnen, das zu tun. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es mir auch so für männliche wie auch weibliche Kollegen gelungen ist. Und das ist auch wieder, weil ich die Möglichkeit habe, das in der Position, wie ich bin, auch zu gestalten und auch dafür, also mit Argumenten dafür einzustehen und das dann auch zu machen. Weil ich dann auch sage, okay, ich übernehme die Verantwortung.
Mhm. Ja, und weil du einfach auch gezeigt hast, dass es geht, ne? Schlicht und ergreifend.
Mhm. Genau.
Julia, ich würde gerne mit dir spielen. Eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das?
Gut.
Gut. Bist du ready?
Ja. Also weiß ich nicht, aber das werden wir sehen.
Werden wir sehen. Okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Ich zögere deswegen, weil immer dieses, ich finde immer das größte Erfolgserlebnis.
Ich weiß.
Es ist immer so schwierig, weil ich finde, es gab immer so in bestimmten Phasen immer so viele Erfolgserlebnisse, wo ich wirklich, ich beziehe es einfach so. Okay, quick and dirty, ja. Das größte Erfolgserlebnis für dieses Jahr war tatsächlich, den Plan, den wir letztes Jahr getroffen haben, ein neues Frauennetzwerk ins Leben zu rufen, dass wir das tatsächlich gemacht haben und dass wir sogar jetzt schon die zweite Veranstaltung planen.
Was liest du gerade?
Und dann mache ich es einfach mal im Business-Kontext. Was ich gerade gelesen habe, ist dieses Thema Alles überall auf einmal von der Miriam Meckel und der Lea Steinacker. Ja? Darum geht es, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändern wird. Übrigens sehr empfehlenswertes Buch.
Was ist dein persönlicher Kraftort?
Das ist tatsächlich, das ist ein bestimmter Baum. Wir wohnen mitten in der Stadt in Frankfurt in einem großen Park, den ich, wenn ich mit bestimmten Situationen einfach mal Ruhe brauchen will, zu mir selbst kommen wollte. Ne? Das ist einfach wahnsinnig schöner Blick, wenn ich einen schnellen Kraftort benötige. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, fahre ich in den Taunus und da gibt es eine Lichtung, wo ein Magnolienbaum steht.
Wow.
Und der hat eine ganz, ganz tolle Aura und Kraft. Und da gibt es einen Baumstamm, da kann man sich hinsetzen und einfach verweilen. Und das tut sehr gut.
Wow, das klingt zauberhaft. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Ein großes Erfolgserlebnis, aber auch große Herausforderung war, dass ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei EY und bin, was sehr ungewöhnlich, wir sind als Doppelspitze hingegangen mit meiner Kollegin, als Doppelspitze, zwei Partnerinnen. Das war ein riesen Erfolgserlebnis, fand ich ganz, also nicht Erfolgserlebnis, das war für mich was sehr Besonderes, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Ist aber auch eine Herausforderung, dass man dadurch natürlich so als eine Doppelspitze auch immer besonders prominent und sichtbar ist, was teilweise auch natürlich zu Widerstand führt. Und das sind teilweise schon herausfordernde Themen, die das mit sich bringt.
Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
Ganz viele unterschiedliche Leute.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Gar nichts, weil in dem Moment, wo ich bestimmte Themen entschieden habe, ich die so entschieden habe, wie ich in dieser Phase dann als richtig empfunden habe.
Was war dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Dass man sich die Kämpfe, für die man sich einsetzt, sehr gut aussuchen sollte und dass einige oder viele Kämpfe nicht durch Anpassung zu gewinnen sind.
Der beste Karrieretipp, den du jemals bekommen hast, lautet...
Einfach machen.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Ich hätte früher die Frage wahrscheinlich mit Nein beantwortet. Mittlerweile würde ich sagen ja.
Liebe Julia, vielen Dank für die Insights und das Thema Doppelspitze klingt super spannend. Ich finde, da sollten wir direkt nochmal eine Folge zu machen und da nochmal so ein bisschen genauer reinhorchen. Ganz spannendes Thema auch, aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Präsenz, deine Gedanken, deine Power in dieser Aufnahme und wie du vorhin schon gesagt hast, jetzt erst recht, oder?
Genau, vielen Dank, Melli.
Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.